Hallo, schön, dass ihr bei Geschichten querbeet wieder mit dabei seid. Dieses Podcast-Angebot lädt euch während der Corona-Zeit ein mit 10 spannenden Persönlichkeiten aus den Bereichen Politik, Sport, Wirtschaft und Familie einfach mal den Blickwinkel zu wechseln. Menschen, die ihr so vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hattet. So wie zum Beispiel Peter Oehler. Peter war und ist eine der größten Hoffnungen im deutschen Ringkampfsport. Ein 3,5-jähriger Prozess hat ihn nicht nur um die Teilnahme an Europa- und Weltmeisterschaften gebracht, ja, der Prozess hätte fast seine berufliche Existenz zerstört. Peters großer Traum ist Olympia und die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben seine Chance auf Tokio 2021 dann doch gewahrt. Ich bin Martin Asmuth und im täglichen Beruf Bürgermeister der Schwarzwaldgemeinde Hofstetten. Vor über 20 Jahren stand ich selber auf der Ringermatte. Wir quatschen wieder mit Dialekt und frei von der Leber weg. Viel Vergnügen! Ich begrüße heute in meinem Podcast den deutschen Spitzenringer Peter Oehler, mehrfacher deutscher Meister und Weltmeisterschaftsteilnehmer. Lieber Peter, herzlich willkommen bei Querbeet.
Servus Martin, vielen Dank für die Einladung.
Aber gerne. Lass uns direkt einsteigen. Corona hat Olympia in Tokio bekanntermaßen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Spiele wurden ja verschoben und die Olympischen Spiele, das ist unter Insidern bekannt, sind dein großer Traum und in deinem Fall hat die Verschiebung sogar was Positives zur Folge. Erzähl mal.
Genau, also ich habe mich leider im November schwer am Knie verletzt und dann war relativ schnell klar, dass ich für die Olympischen Spiele in diesem Jahr niemals mehr fit werden kann. War natürlich ein Traum, der für mich zunächst schon mal geplatzt ist, was für mich sehr heftig war. Umso glücklicher war ich dann, als ich dann irgendwann im Radio gehört habe, Anfang des Jahres, eben, dass die Olympischen Spiele verschoben werden. So traurig es natürlich ist, die Situation, die Situation generell einfach, war das für mich natürlich ein kleiner Hoffnungsschimmer wieder, dass ich vielleicht doch noch auf den Zug aufspringen kann und der Traum quasi noch weiterleben kann, der Traum von Tokio.
Jetzt bist du ja einer der deutschen Spitzensportler und musst dich ja auch während der Corona-Pandemie fit halten. Wie machst du das? In der Schweiz ist Kontaktsport ja bereits erlaubt. In Deutschland hier bei uns gelten je nach Bundesland ganz unterschiedliche Regelungen und in Baden-Württemberg dürft ihr ja als Ringer noch nicht auf die Matte zurück.
Also für mich war es so, da ich wegen meiner Knieverletzung ja ohnehin noch kein Mathe-Training mache da, hat es mich jetzt gar nicht so sehr beeinträchtigt. Ging bei mir hauptsächlich darum, erstmal das Knie stabil zu bekommen, das Knie wieder fit zu machen. Und dazu zählt dann viel Fitnesstraining, wo ich ohnehin ohne Partner jetzt machen konnte. Zusätzlich habe ich auch mitbekommen, wie natürlich meine ganze Kollege und auch die ganze Ringerwelt natürlich jetzt auch stillsteht und einfach nicht am Mann trainieren kann.
Außer der Frank Stäbler,
genau. Dadurch, das gibt mir natürlich auch nochmal ein bisschen mehr Zeit, auch wieder ranzukommen, da andere einfach auch beeinträchtigt sind. Und wenn ich jetzt natürlich sehr, sehr egoistisch sehe, dann ist für mich auch wieder vielleicht ein kleiner Vorteil, da meine Konkurrenz sich jetzt auch nicht so sehr auf der Matte weiterbilden kann, weiterbringen kann. Und sozusagen habe ich letztendlich, um die Frage zu beantworten, jetzt keine so große Einbuße gehabt dadurch mit der Situation. Wie du schon angesprochen hast, Frank Stäbler, der hat natürlich, als ob er es gewusst hätte, ne, hat er sich schon sein eigenes Trainingszentrum aufgebaut und hast hier, ich kenne keinen, der jetzt so vorbereitet war wie er, aber dafür ist er schon bekannt, der spürt manchmal so die Situation, habe ich das Gefühl. Und genau, ist einfach ein absoluter Profi und ich kann quasi unabhängig von der ganzen Situation und von allen anderen sein Training durchziehen im hochprofessionellen Maße und hat sich jetzt seinen Hühnerstall umgebaut und ein richtig geiles Trainingszentrum hingebaut.
Wobei man ja gesehen hat, dass du durchaus sehr aktiv warst, zum Beispiel auf Instagram oder auf Facebook, hat man dich auf dem elterlichen Hof in Mühlebach im Schwarzwald mit Heuballen trainieren gesehen. Wie kam es dazu und was hast du mit den Heuballen gemacht?
Ja, es war so, dass der Bundestrainer schickt ja immer eine Trainingsempfehlung raus. Und der Schlusssatz, als die Pandemie angefangen hat, war so: Aber ihr dürft auch sehr kreativ sein in eurem Trainingsmittel, im Wahl eures Trainingsmittels. Und dann habe ich mir natürlich überlegt, was sind meine Ressourcen zu Hause? Und unter anderem haben wir jedes Jahr unsere Heuballe, machen wir immer in Rundballe. Die wiege so, ja, 300-400 Kilo. Und dann habe ich gedacht, also gut, wenn man die Ernte einfahre, dann muss ich die auch immer durch die Gegend schiebe. Dann nutze ich es jetzt einfach auch mal als Trainingsmittel. Und habe die dann quasi so nach und nach immer intervallweise umgestülpt und konnte so ein bisschen quasi das Schub nach vorne simuliere, was ich im Ring auch brauche.
Und die Arbeit zu Hause war gemacht.
Die Arbeit zu Hause war gemacht, genau. War zwei Fliegen mit einer Klappe, kann man so sagen.
In der Deutsche Ringer Bundesliga gehst du ja für den TuS Adelhausen auf die Matte. Und die Mannschaftsrunde wurde ja jetzt vom Deutschen Ringerbund zwischenzeitlich auf Oktober verschoben. Wenn du jetzt rein an die Corona-Themen denkst, kannst du dir vorstellen, dass die Verbandsrunde überhaupt stattfindet?
Ist schwierig. Also es ist wirklich aktuell, glaube ich, reine Spekulation, da was zu sagen. Letztendlich habe ich die Sportlerbrille auf und ein Sportler will natürlich immer seinen Wettkampf auch ausüben können. Deswegen hoffe ich sehr, dass die Ansteckungszahlen einfach immer weiter runtergehen und es doch noch irgendwie möglich ist, dass eine Ringerrunde stattfinden kann. Was ich jetzt auch immer wieder gehört habe, dass die Saison eventuell ohne Zuschauer stattfinden sollte. Und das wäre für mich ein Punkt zu sagen, also dann müssen wir es auch nicht unbedingt machen, weil wir Ringer gehen auf die Matte dann in der Liga vor allem, um genau uns vor den Zuschauern zu präsentieren, um auch das Flair zu bekommen, um genau, dass die Leute da sind und hautnah und an der Matte sind und uns anfeuern. Wenn das fehlt, ne, dann macht es auch keinen Spaß. Dann können wir auch auf die Matte gehen und irgendwelche Trainingswettkämpfe absolvieren. Das ist jetzt meine Meinung da dazu.
Ja, und beim TuS Adelhausen, das weiß ich aus eigener Erfahrung, da ist ja dann auch das ganze Dorf auf den Beinen und da ist ja auch ordentlich Stimmung in der Halle. Ich könnte mir vorstellen, das wäre für einen Sportler jetzt schwierig, wenn man da ja im Grunde nur Trainingsbedingungen hätte.
Auf jeden Fall, also in Adelhausen war immer sehr cool, da die Halle jetzt nicht allzu groß ist, das ist wie so ein kleiner Hexenkessel quasi. Und genau, das ganze Dorf steht hinter dem Verein. Und dann macht's unglaublich Spaß, dann eben vor solche Leute zu ringen, weil man auch merkt, genau, die brennen für den Sport und freue sich, wenn du für den Verein auf die Matte gehst. Und deswegen, wenn das jetzt nicht da wäre und eine leere kalte Halle einfach um uns rum wäre, das wäre natürlich kein Vergleich.
Die Corona-Verordnung Sportstätte für Baden-Württemberg erlaubt ja seit einigen Tagen auch wieder den kontaktlosen Trainingsbetrieb in der Halle. Andere Bundesländer darf jetzt auch schon wieder auf der Matte trainiert werden. Mit welchem Gefühl gehst du denn dann wieder zurück auf die Ringermatte? Hat man da so ein bisschen Bauchschmerzen und vielleicht sogar auch Angst vor einer Infektion?
Also ich muss ganz klar sagen, dass es immer auf jeden Einzelnen ankommt und da muss man auch jede Meinung respektieren. Ich selber bin jetzt da weniger ängstlich, einfach weil ich halt auch sage, dass jetzt ich keiner Risikogruppe entsprich. Das Einzige, was jetzt für mich natürlich schlimm wäre, wenn ich zum Beispiel einfach den Virus in mir tragen würde und ich dann ihn an jemand weitergeben würde, der einfach genau in der Risikogruppe ist. Und dann ich dafür verantwortlich wäre letztendlich, ne, dass ein anderer, dass es dem dann vielleicht richtig schlecht geht, je nachdem, wie stark das dann anschlägt. Ja, wie gesagt, und von dem her bin ich eigentlich, also ich selber für mich ganz entspannt, aber habe natürlich im Hinterkopf, dass es halt einfach noch andere Welle schlagen könnte.
zu dir gibt's, und jetzt kommen wir von dem Thema Corona auch ein bisschen weg, ja auch eine ganz besondere Geschichte, und die wurde in der Vergangenheit ja auch immer mal wieder in der Presse ausgeschlachtet und auch darüber berichtet. Ganz konkret, es gab gegen dich einen Prozess vor dem Amtsgericht Tuttlingen, der sich am Ende über 3,5 Jahre gezogen hat, geendet 2019 mit einem Freispruch. Anfang 2020 hatte sogar die FAZ da einen Artikel über dich formuliert mit der Überschrift „Das große Ringen um Gerechtigkeit“. Peter, was war da los und wie ging es dir dabei?
Oh je, das ist eine sehr lange und sehr schwere Geschichte. Weiß ich gar nicht, ob man das alles hier unterbringen können in dem Podcast. Aber um dir und den Zuhörer vielleicht mal eine ganz kurze Grobübersicht zu geben, war es so, dass im Dezember 2015 das neue Anti-Doping-Gesetz verabschiedet wurde. Das heißt, wenn Sportler quasi gegen die Doping-Richtlinien verstoßen, dann werden sie jetzt auch strafrechtlich belangt und nicht nur vom Sportgericht. Also es gibt nicht nur eine Sperre, sondern kann auch mit bis zur Freiheitsstrafe geahndet werden. Und im Januar 2016 hatten wir den Halbfinalkampf der Bundesliga. Und in den Playoffs werden dann immer 3 Sportler pro Mannschaft getestet. Und bei uns waren 2 ausländische Sportler positiv auf das Mittel Meldonium, das zum 1. Januar 2016 auch neu auf die Anti-Doping-Liste kam. Und es waren quasi dann die ersten, nachdem das neue Gesetz verabschiedet wurde, die eben positiv waren in Deutschland. Daraufhin hat sich dann die Staatsanwaltschaft Freiburg da richtig tief reingesteigert und die wollten da gleich ein Zeichen setzen und einen Präzedenzfall schaffen. In dem Zuge wurden Wohnungen durchsucht und Handys beschlagnahmt, auch von Trainer und Betreuern, die quasi aber gar nichts damit zu tun hatte, weil du kannst ja nicht die Ausländer, die halt zum Kampf in die Bundesliga kommen, jeden vorher kontrollieren und du weißt ja nicht, was die im Blut haben. Ja, die Staatsanwaltschaft sah das ein bisschen anders und hat eben dann quasi die Maßnahmen durchgeführt. Daraufhin wurde einem Betreuer eben aus Handy beschlagnahmt, zu dem ich regen Kontakt habe, weil ich mich einfach auch sehr gut mit ihm verstehe. Und das Einzige, was ich da geschrieben habe, war, ob ich vorbeikommen kann auf eine Powermischung. Und das hat der Staatsanwaltschaft Freiburg gereicht, um einen Anfangsverdacht quasi gegen mich zu erheben. Und somit war ich dann als Beschuldigter einer Straftat belehrt worden. So war quasi die Anfänge. Ne?
Und wie ging es dann weiter?
Ja, die haben dann bei der Wohnungsdurchsuchung bei ihm auch große Infusionen gefunden, also auch über einen halben Liter quasi, so Packen und auch Schläuche und Nadeln. Da der Bekannte aber auch in der Anästhesie arbeitet, ist es für ihn quasi was ganz Normales, was er einfach zu Hause hat, um sich auch selber teilweise zu verabreichen, was ja nicht verboten ist. Und es ist nur so, dass als Leistungssportler durfte man zu der Zeit nicht mehr als 50 Milliliter innerhalb von 6 Stunden verabreicht bekommen, intravenös. Und genau das wurde mir dann letztendlich vorgeworfen. Also die haben quasi für sich zusammengezählt, dass sie da große Infusionen gefunden haben und ich Powermischung geschrieben habe. Dann muss ich ja quasi eine 500 Milliliter Kochsalzlösung bekommen haben. Ohne dass sie jetzt da was gefunden haben, was benutzt war oder so. Also das war völlig, völlig an den Haaren herbeigezogen. Und daraufhin haben sie mich dann, kam zurück von Dänemark, von einem Turnier, das werde ich nie vergessen. Wir sind gelandet, ein ganzes Team auf dem Rollfeld und ich steige aus dem Flugzeug aus und da steht dann schon das LKA und quasi empfängt mich am Flughafen und belehrt mich da als Beschuldigter und also völlig überzogen, habe mich gefühlt dann wie ein Schwerverbrecher, ne? Ich wusste gar nicht, was los ist. Und dachte mir dann, naja, ist halt ein Witz und wie lange kann das schon gehen? Aber dass ich das letztendlich dann so lange ziehen kann, das war dann schon Wahnsinn. Also da liefen dann so viele Dinge auch zusammen und ja, so viel gegen mich, das war ja unglaublich so im Endeffekt, wenn man dann mal sich die ganze Story anhört. Letzten Endes war das Problem, dass ich habe da gerade die letzte Prüfung geschrieben gehabt, da ich meine Ausbildung absolviert habe zum Polizeikommissar. des Landes Baden-Württemberg. Und da war ein kleiner Leerlauf, so von einem Monat. Das ist quasi, ich habe die letzte Prüfung geschrieben. Und einen Monat später wäre ich dann ernannt worden zum Polizeikommissar. In der Zwischenzeit ist aber das Verfahren eingeleitet worden. Und dann hat die Polizei kommuniziert, dass sie eben niemanden einstellen werden, gegen den ein erlaufendes Ermittlungsverfahren läuft. Und haben gesagt, also du kannst erst wieder kommen, wenn das Verfahren eben vorbei ist. Und somit dachte ich, ja, okay, kein Thema, wird sich schnell bald alles klären. Aber im Endeffekt ging es halt über 3 Jahre und 7 Monate, das Ganze.
Ein Polizeikommissar bist du immer noch nicht?
Leider nein. Das Problem war dann, dass ich dann im September letzten Jahres, als jetzt alles vorbei war, habe ich dann gleich gesagt, also Kollegen, ich bin bereit, ich bin da. Dann war nicht ganz klar, wer mich jetzt einstellt und wo ich hin muss und wer da zuständig ist. Kurz bevor es dann klar war und ich meine ärztliche Untersuchung gehabt hätte, habe ich mich dann eben schwer am Knie verletzt im November letzten Jahres. Und ja, aktuell ist der Stand, dass ich erst wieder die körperliche Eignung vorweisen muss, bevor ich dann eingestellt werden kann. Aber habe schwer die Hoffnung, dass ich das dieses Jahr noch hinkriegen werde.
Ist ja im Grunde schon auch ein Stück weit pervers. Also der ganze Prozess hatte ich jetzt Jahre an Berufserfahrung auch gekostet.
Genau. Also es ist nicht nur so, dass natürlich ich finanziell, hätte ich natürlich meine Besoldung bekommen über die Jahre hinweg. Zusätzlich fehlen mir ja natürlich, würde ich auch nicht berücksichtigt bei Beförderungen und so weiter. Wäre mittlerweile auch Lebzeitbeamte. Und es zieht einen Rattenschwanz halt mit sich, unglaublich.
Also es hat am Ende nicht nur die sportliche Facette, auf die ich jetzt an der Stelle auch nochmal zurückkomme, möchte. In der deutschen Ringerszene hieß es ein Stück weit, dass man auch versucht, an Peter Oehler einen Exempel zu statuieren. Wie kamst du dir dabei vor, wenn man als Unschuldiger dann durch solche Mühlen muss?
Ja, das war wahnsinnig schlimm. Zusätzlich zu dem strafrechtlichen Verfahren hat dann die NADA irgendwann auch ein sportrechtliches Verfahren gegen mich eingeleitet. Das heißt, ich musste an zwei Fronten kämpfen. Zum einen gegen den Staat und zum anderen gegen die NADA, die auch staatlich gefördert ist. Du kämpfst quasi gegen einen Riesengegner, der unendliche Ressourcen hat. Und ich war zu dem Zeitpunkt auf mich allein gestellt, da ich natürlich auch die ganzen Gerichtskosten und Anwaltskosten zu tragen hatte und letztendlich kein Einkommen hatte. Deswegen war es natürlich auch finanziell gesehen ein riesen Akt. Und was noch schlimmer war, dann war natürlich die psychische Belastung. Also wenn man dann mal das als junger Kerl, ich war 23 Jahre alt und keine Ahnung gehabt, was eigentlich um mich herum abgeht. Und du sitzt dann da als kleiner Mann und musst dich halt wehren gegen so große Gegner, ne? Und es war dann schon zeitweise richtig heftig. Ich hatte aber ein Riesenglück, dass ich ein Umfeld hatte, das wahnsinnig hinter mir gestanden ist. Also Familie, Freundin, Freunde, Sponsoren. Also das war, wo ich im Nachhinein sagen muss, alleine wäre ich da nie durchgekommen. Aber dadurch, dass ich gemerkt habe, dass ich so Menschen um mich rum habe, die einfach hinter mir stehen, das hat mir dann quasi auf Deutsch gesagt auch der Arsch gerettet.
Ja, das war mit Sicherheit eine Situation, die ich so nur ganz wenige in doppelter Hinsicht erleben musste. Und wenn ich das noch so richtig im Kopf habe, also wenn wir gerade bei dem Thema Sport auch bleiben, hat man dich um 2 Europameisterschaften, eine Weltmeisterschaft und um die Quali für die Olympische Spiele in Tokio gebracht, während du da dann noch gesperrt warst.
Genau, also es war so, dass ich durfte im April 2016, da war ich noch nicht gesperrt, da durfte ich auch auf das erste Quali-Turnier fahren für Rio. Hab dann tatsächlich auch in den ersten beiden Kämpfen die beiden Turnierfavoriten besiegt. Und im Halbfinale stand dann der Ungar noch bevor, quasi, den hätte ich noch besiegen müssen. Dann hätte ich das Ticket in der Tasche gehabt. Und ich muss ganz klar sagen, ich war zu dem Zeitpunkt vor dem Halbfinale auch mental nicht in der Lage, da quasi meine PS auf die Matte zu bringen, weil mich das Verfahren dann so belastet hat, dass ich dann, ja, ich habe mich schon zu früh gefreut, und weil ich aber das Verfahren im Kopf hatte, und das hat mich dann letztendlich schon mal ein paar PS gekostet, weil ich will nicht sagen, dass ich natürlich ihn besiegt hätte, wenn es nicht so gewesen wäre, aber ich wäre natürlich mit ganz anderen Voraussetzungen dann in den Kampf hätte ich gehen können. Letztendlich muss ich auch sagen, wenn ich die Quali geholt hätte, hätte ich überhaupt fahren dürfen. Und ich glaube, das wäre noch viel schlimmer gewesen, zu wissen, du hast eine Quali in der Tasche und darfst nicht hin. So, von dem her, ja, war es dann halt so. Und das zweite Turnier durfte ich dann auch anfahren. Da musste ich direkt, glaube ich, weiterfliegen von Serbien in die Mongolei. Da kam ich mit dem Jetlag nicht ganz zurecht. Und bin dann auch relativ früh ausgeschieden. Und dann gab es noch ein weiteres Quali-Turnier in der Türkei. Und genau, die Trainer und das Präsidium hat sich dazu entschlossen, dass quasi ich mich nochmal meinen nationalen Konkurrenten stellen muss, um zu zeigen, dass ich auch der Stärkste bin. Und dann haben sie mich da in Schipperstadt auch anreisen lassen. Ich habe klar kein Problem, ich stelle mich der Herausforderung. Ich bin der Überzeugung, dass ich der Stärkste bin, und dann muss ich es auch zeigen. Und dann ansonsten brauche ich nur zu einem Quali-Turnier fahren. Bin da angefahren, und dann eben haben sie mir dort, ich habe mich schon umgezogen gehabt für den Kampf, und dort wurde mir dann gesagt, also Peter, du ringst heute nicht mit. Die NADA hat uns irgendwie einen Hinweis gegeben, dass da was sein könnte und du halt quasi ja ein Verfahren am Laufen hast und die NADA jetzt da auch kontrollieren will, und unter dem Aspekt können wir dich jetzt nicht hier mit antreten lassen. Genau, und dann musste ich quasi mit ansehen, wie dann meine drei Konkurrenten unter sich das Rennen gemacht haben, und ja, ich dann nicht zum letzten Quali-Turnier gefahren bin, und das war dann schon heftig, zumal eben dann beim letzten Quali-Turnier genau die beiden Leute die Quali geholt haben, die ich im ersten Turnier besiegt habe.
Also man kann schon sagen, ziemlich bitter und so fast fürs Phrasenschwein, hast du Scheiße am Schuh, dann hast du Scheiße am Schuh. Aber es ging ja trotzdem dann am Ende, und das ist ja das Schöne an der Geschichte, auch mit einem Freispruch auch aus, Peter. Und wie geht's dir heute, ich sage jetzt sportlich und auch ganz persönlich damit?
Also sportlich ist natürlich sehr schade, dass ich auch die Turniere nicht anfahren konnte teilweise, weil ich auch meine Leistung trotzdem gebracht habe. Ich durfte auf internationale Turniere fahren und habe da auch immer die Medaille geholt, habe die Leute besiegt auch, die quasi auf EMs und WMs zu dem Zeitpunkt erfolgreich waren. Was mir natürlich gezeigt hat, einerseits natürlich umso trauriger, weil ich dann nicht aufs große Turnier fahren darf, aber andererseits zu wissen, dass ich trotzdem dran bin. Und ja, das hat mich dann schon immer weiter motiviert, und deswegen bin ich auch dran geblieben. Außerdem muss ich ganz klar sagen, dass gerade mein Bundestrainer und mein Landestrainer, also der Michael Karl und der Karl Hug, die standen zu jedem Zeitpunkt hinter mir und haben mir auch Mut gemacht. Und ja, wüsste nicht, wenn die nicht da gewesen wären, ja, ob ich und mir gesagt hätten, hey, mach weiter, du bist eigentlich unsere Nummer eins, und es geht nur darum, bis das Verfahren rum ist, und dann, ja, dann kannst du wieder voll durchstarten. Das hat mir natürlich immer wieder Mut gemacht, wenn natürlich die Leute, die da oben sitzen, dir sagen, ja, dass sie hinter dir weiterhin stehen, und genau, dass du einfach dranbleiben sollst. Was es mit mir gemacht hat, sportlich, wie gesagt, sehr schade, weil die Karriere, natürlich sportliche Karriere, nicht ewig geht. Und dann habe ich halt schon leider 2,5 oder 3 Jahre ja, verschenken müssen. In strafrechtlichen Verfahren muss ich, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, im Nachhinein sagen, dass ich da wirklich soweit bin und das Positive daraus ziehe, weil ich bin unglaublich gereift in den letzten 4 Jahren. Mit dem, was ich alles durchmachen musste, habe ich viel über mich selber kennengelernt, viel über mein Umfeld kennenlernen dürfen, und dafür bin ich sehr dankbar. Also das hat mich auch in gewisser Weise stark gemacht und ja, zu mir selber geführt, und deswegen war es nicht nur schlecht, sage ich jetzt mal.
Gab es da trotzdem auch mal einen Moment, wo du gesagt hast, jetzt könnt ihr mich alle mal, oder jetzt bin ich kurz davor, auch hinzuwerfen?
Da gab es viele Momente. Also, das war schon immer so eine Achterbahnfahrt. Also dann, weil es auch eben immer hieß, bis vor der WM oder bis vor der EM, du bist die Nummer 1 und du fährst und du hast dich darauf vorbereitet. Und eine Woche vorher kommt halt dann der Bundestrainer als Nachrichtenüberbringer. Also das war dann nicht seine Meinung, sondern einfach die Entscheidung vom Präsidium mit der Nackenklatsche und sagt, du darfst leider nicht fahren. Weil wenn du irgendwie im Nachhinein gesperrt werden würdest, dann würde es ein schlechtes Licht auf den Verband werfen. So war dann die Aussage. Also was für mich völlig, völlig unverständlich war. Und da war ich dann auch immer so zu sagen, halt, was soll ich noch machen? Ich habe doch meine Leistung gebracht und darf trotzdem nicht hinfahren. Also warum mache ich eigentlich weiter? Und dann haben wir der Punkt eben, den ich vorher schon gesagt habe, dass ich die Leute eben besiegt habe, hat mir gezeigt, du bist dran, du hast die Leute teilweise im Sack. Und was ist denn dein Ziel? Mein Ziel ist Olympia. Und Olympia ist erst 2020. Und ob ich jetzt 2-3 Jahre hier auf EMs und WMs ring, scheißegal. Du hast immer noch die Chance, eben 2020 auf die Spiele zu gehen. Und deswegen habe ich dann letztendlich weitergekämpft, weil der Traum einfach größer war, wie die ganzen Nackenschläge, die ich bekommen habe.
Mit dem Nackenschlag jetzt gerade kommt es dir ja recht, dass die Olympischen Spiele ja dann auch erst 2021 über die Bühne gehen. Ich will kurz auf den Karl Hug auch noch zu sprechen kommen, dein Landestrainer, den kenne ich selber noch vor über 20 Jahren. Der hat dich ganz offensichtlich sehr viel erfolgreicher als mich damals sportlich in der Mangel gehabt. Peter, was jetzt hast du über deine Ziele gesprochen. Was können wir von dir sportlich noch erwarten? Was sind deine Zielsetzungen von Olympia abgesehen?
Ja gut, meine Zielsetzungen, genau, Olympia ist natürlich ganz oben, ganz klar. Das ist mein größter Traum, seit ich angefangen habe mit Ringen. Darüber hinaus will ich natürlich auch meine erste Männermedaille mal einfahren. Sei es auf EM oder WM. Ich denke, das ist dann jedes Ziel von einem Sportler natürlich auch auf großer Bühne dann quasi an dem Tag zeigen zu können, was er drauf hat. Und dafür kämpfen wir. Ich habe es im Juniorenbereich schon mal geschafft mit einem Vize-Weltmeistertitel. Aber jetzt natürlich will ich auch im Männerbereich irgendwann quasi einfach mal den großen Titel einfahren. Du hast schon viele Leute besiegt, die eben auch schon das Niveau haben und die Medaille haben. Und für mich ist wichtig, dass ich es mal schaffe, am Tag X quasi die Leistung abzurufen, die ich teilweise auch schon auf Internationalturniere einfach abrufen konnte.
Auf den Punkt da sein und auf den Punkt dann auch die Leistung abzurufen, das, lieber Peter Oehler, wünscht dir nicht nur deine Heimatgemeinde Mühlebach, sondern ganz Ringer Deutschland. So hattest du nach all den Rückschläge und Nackenschläge, die es nicht nur in sportlicher Hinsicht zu verkraften galt, dann doch auch immer Optimismus an den Tag gelegt und wie du uns erzählt hast, auch auch wenn schwer, viel positiv nach vorne geblickt. Wir wünschen dir, dass spätestens bei Tokio 2021 dann auch dein olympischer Traum wahr wird und ich kann an der Stelle noch sagen, ganz herzlichen Dank, dass du auch bei der Folge auch mit dabei gewesen bist.
Ja, vielen Dank.